Kompass. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin und wir fahren heute mit unserem Thema fort Immobilien und Immobilienkauf. Und da ist wieder zu Gast der Jörg. Ihr kennt ihn schon aus der letzten Folge. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, mich freut es auch, dass du dir hier nochmal die Zeit genommen hast. Jetzt haben wir ja letztes Mal schon sehr, sehr ausführlich drüber geredet. Was ist denn wichtig beim Immobilienkauf? Worum muss ich mich kümmern? Was sind so persönliche Ratschläge und was sind vielleicht auch so ein bisschen Gefahren? Jetzt würde mich mal heute interessieren, es ist ja deutlich, deutlich teurer als noch vor ein paar Jahren überhaupt an Immobilien zu denken schon. Woran liegt es denn?
Naja, wir haben natürlich vor allen Dingen den großen Effekt, dass die Zinsen sich verändert haben. Wir haben jetzt viele Jahre uns ein Zinsniveau gewöhnt, das bei 1% lag, zum Teil sogar noch drunter lag, womit man natürlich sehr, sehr schön und sehr einfach Immobilien erwerben konnte. Ne? Wenn ich für 100.000 Euro, die ich gerne an Darlehen benötige, nur 1.000 Euro im Jahr an Zinsen zahlen muss, also 80, 90 Euro im Monat, dann wird deutlich, damit kann ich schon eine ganze Menge bewegen und eine ganze Menge machen und das konnte man auch tun. Das Ganze ist allerdings sehr stark und auch sehr schnell gekippt im Jahr 2022, wo wir uns dann plötzlich mit steigenden Zinsen aufgrund unterschiedlicher politischer Gegebenheiten zunächst mal auseinandersetzen durften und mussten, sodass das Zinsniveau von unter 1% in der Spitze im Oktober 2023 bei 4,5% lag. Heute sind wir in einem relativ moderaten Bereich wieder angekommen, also relativ moderat, natürlich nicht bei einem Prozent. Wir bewegen uns eher mal wieder bei einer 3 vorne, bei 3,5, 3,3, 3,5, 3,8. Das ist immer noch deutlich mehr und immer noch deutlich mehr als das, was wir aus der Vergangenheit kennen, aber es ermöglicht zumindest dem einen oder anderen wieder auf Immobilien zu schauen.
Und jetzt sagt man ja, also Leitzins, kurz so zur Erklärung, bedeutet dann, dass für Summe X, die ich mir leihe von der Bank, muss ich 1% Zinsen zahlen, richtig?
Also du hattest jetzt gerade den Begriff Leitzins gesagt. Der Leitzins ist nochmal eine andere Ebene. Das ist das, was die Zentralbank rausgibt, wo sich letztendlich auch unterschiedliche Banken refinanzieren können. Und in Abhängigkeit dessen, wie sie sich dort refinanzieren, können sie natürlich dann auch Darlehenszinsen rausgeben für Hypothekendarlehen. Das ist da der Zusammenhang. Das, was ich gerade meinte, ist genau, ich spüre ja als Endverbraucher den Zins, den meine Bank, die mir mein Hypothekendarlehen finanziert, von mir erwartet. Und dieser Zins ist von vielleicht 1% auf 4,5% und jetzt 3,5% gestiegen, sodass ich effektiv für 100.000 Euro nicht mehr 1.000 Euro im Jahr zahlen muss, sondern heute 3.500 Euro im Jahr. So. Und so wird deutlich, wenn ich eine Immobilie für 400 oder 500.000 Euro erwerben möchte, dass natürlich da heute meine Belastungshöhe eine ganz andere ist.
Das klingt ja jetzt erstmal nicht so super viel, ne? Also wenn ich sage, ich muss jetzt 0,7% weniger an Zinsen zahlen, fällt aber wahrscheinlich bei den Summen, um die es da geht, doch ganz schon ins Gewicht.
Ja, im Endeffekt sind es ungefähr 2,5 bis 3%, die ich heute mehr zahlen muss. Und das macht im Monat dann schnell mal 250 Euro aus, die ich mehr zahlen muss für 100.000 Euro. Und wenn ich halt 400.000 Euro finanzieren möchte, dann sind es 1.000 Euro im Monat, die ich mehr ausgeben muss. Und da wird deutlich, dass viele, die vor 3 Jahren noch gesagt haben, wir können uns grundsätzlich ein Reihenhaus, wir können uns eine Wohnung, wir können uns ein freistehendes Haus leisten, jetzt in den letzten Jahren merken mussten, das geht so einfach nicht mehr. Also ich brauche mehr Eigenkapital oder ich muss mehr im Monat dafür ausgeben. Und da ist in der Regel dann irgendwann ein Limit, da ist eine Grenze erreicht, wo man dann sagen muss, das geht einfach nicht mehr. Und ich kann das nur kompensieren durch 2 Dinge, entweder mehr Eigenkapital oder weniger Anspruch. Ja, das heißt, ich bin also eher entweder in der Situation, dass ich von irgendeiner Seite her Geld bekommen kann, vorgezogenes Erbe, vorgezogene Schenkung, wie auch immer. Oder ich habe auf der anderen Seite, muss erkennen, das freistehende Einfamilienhaus wird es vielleicht nicht. Dann wird es vielleicht nur die Doppelhaushälfte oder das Reihenhaus, was ja immerhin auch ein sehr, sehr schickes Objekt sein muss. Aber dieser Anspruch ist schon derjenige, der sicherlich auch sich verändern musste in den letzten Jahren.
Du sagst, der Zins ist hochgegangen durch verschiedene Ursachen. Unter anderem hat da ja auch die Inflation eine Rolle gespielt. Welche genau? Also was bewirkt die Inflation, damit wir eben einen höheren Zinssatz haben oder die EZB in dem Fall einen höheren Leitzins ansetzt?
Naja, zunächst mal ist es halt so, dass die Zentralbanken versuchen, durch die Anpassung des Leitzinses ich sage mal, Inflation zu kontrollieren und Wirtschaftswachstum zu verlangsamen oder zu erhöhen. Das ist eigentlich die Kernaufgabe, die dahinter steckt. Insofern ist es auch so, dass wenn wir natürlich eine hohe Inflation haben, dass auch die Margen der Banken höher werden müssen, damit sie natürlich die entsprechende Kaufkraft dahinter auch abbilden können und eine vernünftige Zinskondition betriebswirtschaftlich rausgeben können. Der größere Teil der Inflation findet sich aber eigentlich jetzt erstmal nicht im Zinssatz wieder, sondern der findet sich in den gestiegenen Baukosten wieder. Also wir haben in den letzten Jahren einfach sehen müssen, dass sowohl Baukosten für den Neubau, aber auch Kosten in dem Bereich der Modernisierung erheblich gestiegen sind. Und das ist neben der Tatsache, dass der Zins gestiegen ist, die zweite Komponente, dass sich auf der anderen Seite eben auch durch einen höheren Anspruch an Energieeffizienz, den wir heute stellen als früher, durch einen höheren Anspruch an Brandschutz, beispielsweise deutlich höhere Kosten aufwenden muss, eine Immobilie zu bauen oder zu sanieren, als es noch vor Jahren war. Und diese Effekte zusammen, nämlich höhere Baukosten und höhere Zinsen, machen natürlich das Bauen und Kaufen heute einfach viel, viel schwieriger.
Und wenn du jetzt sagst, der Zins ist aber wieder ein bisschen zurückgegangen, jetzt im Vergleich zu letztem Herbst, woran liegt es dann?
Naja, letztendlich kann man das, glaube ich, nicht ganz so immer ausmachen. Man muss natürlich sagen, der Zins war auch ein Stück weit panikgetrieben. Das heißt, man hat nicht gewusst, wo geht die ganze Entwicklung so hin. Man hat sicherlich auch eine gewisse Sorge eingepreist. Das hat auch was damit zu tun, dass man nicht wusste, wo gehen Immobilienpreise hin, wo gehen die Beleihungswerte hin der Immobilien, die ich als Bank finanziert habe. Ja, also die Sorge ist eine Immobilie, die ich noch vor 3 Jahren finanziert habe, möglicherweise heute weniger wert als das Darlehen, was dahinter steckt. Auch das ist eine Komponente, die ich einpreisen muss als Bank. Alles das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Wir haben heute aus meiner Sicht einen gewissen Bodensatz erreicht, was die Werte von Immobilien angeht. Das heißt, wir haben ja auch in einer Niedrigzinsphase auch besonders hohe Kaufpreise für Immobilien gehabt. Das hängt miteinander zusammen. Wir haben, seitdem das Zinsniveau gestiegen ist, eine Dämpfung dieser Kurve und sogar insbesondere im letzten Jahr eine Abwertung dieser Kurve. Wir haben im bundesdeutschen Durchschnitt letztes Jahr in den Immobilienpreisen rund 10% nachgelassen. Das heißt, um so viel ist die Immobilie im Durchschnitt günstiger geworden. Und wenn man in einige Regionen schaut, dann ist der Faktor eher bei 20% oder 30%. Und das wirkt letztendlich alles jetzt gerade so ein bisschen ineinander, warum der Markt jetzt langsam wieder anfängt zu funktionieren. Wir haben auf der einen Seite etwas günstigere Immobilienpreise, wir haben auf der anderen Seite zwar ein höheres Zinsniveau als vor Jahren, aber trotzdem ein günstigeres als letztes Jahr. Und so bewegen sich die Dinge wieder ein bisschen aufeinander zu. Und der dritte Faktor ist der, den ich eben in anderem Zusammenhang schon mal gesagt habe, nämlich der, dass der Kunde, der Investor, sich heute ein Stück weit mehr mit seiner persönlichen Kragenweite auseinandersetzt. Das heißt, seine Ansprüche auf das reduziert, was er sich wirklich auch leisten kann.
Das klingt auch ein bisschen so, als bilden sich die Zinsen, die dann eben vorgegeben werden, ein bisschen durch Prognosen und Erwartungshaltungen. Also wenn die Bank erwartet, dass beispielsweise die Inflation weiter zurückgeht, dann könnte der Zins niedriger werden über kurz oder lang. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Genau, wobei ich finde, das volkswirtschaftlich so einfach auf einen Satz zurückzuführen. Aber vom Grunde her ist da sicherlich eine richtige Tendenz drin, ja.
Okay, gut. Das heißt, du hast mich inhaltlich auch noch nicht abgehängt. Wenn jetzt junge Familien drüber nachdenken, sich ein Haus zu kaufen, ist dann jetzt eine gute Zeit? Weil man sagt, jetzt ist er ja gerade niedriger. Oder macht es jetzt Sinn, noch weiter zu warten, dass es eben noch weiter runtergeht, auf die Gefahr hin, dass es auch ganz anders sein kann nächstes Jahr? Oder sind die Schwankungen eigentlich nicht so drastisch?
Genau. Also ich würde sagen, der letzte Satz deiner Frage, der ist ganz wichtig. Also ich glaube nicht, dass wir in einer Situation sind, dass wir noch wahnsinnig lange zuwarten müssen, weil wir einfach nicht genau wissen, wo entwickelt sich das Zinsniveau und wo entwickeln sich die Preise hin. Aber ich habe insgesamt das Gefühl, wir dümpeln jetzt gerade so eigentlich in einem Niveau so ein bisschen rum. Wir werden in diesem Jahr keine großen Zinsanstiege, aber auch keine Riesenzinsanpassungen nach unten sehen. Wenn ich gerade meine große, dann darf natürlich meine 0,3 da nach unten gehen. Aber wir werden jetzt nicht 1% weniger oder irgendwie sowas sehen. Das wären Dinge, wo man sagt, da hat das wirkliche Auswirkungen auf meine Kaufentscheidung. Ich würde viel lieber deutlich machen, dass die Investition in eine Immobilie, gerade in eine selbstgenutzte Immobilie, ein Zusammenspiel aus finanziellen Möglichkeiten, aber auch eben aus Lebensqualität ist. Wenn ich heute vor der Immobilie stehe, die ich mir gerne kaufen möchte, wo ich mein Lebensumfeld gestalten möchte, wo ich möchte, dass meine Kinder da im Vorgarten spielen, dann ist das die entscheidende Komponente. Natürlich muss ich es mir leisten können, aber es muss die richtige Immobilie sein. Insofern ist auch jetzt genauso der richtige Zeitpunkt wie in 6 oder in 12 Monaten oder in 3 Jahren. Wenn ich jetzt meine richtige Immobilie finde, dann sollte ich sie auch jetzt kaufen, wenn ich sie mir leisten kann.
Es ist also nicht nur eine rein rationale Entscheidung, sondern Gefühl muss da auch einfach stimmen.
Ich glaube, bei der selbstgenutzten Immobilie ist es eine sehr emotionale Entscheidung. Und ich kann auch nur dazu raten, sie zu einer emotionalen zu machen, die ich dann hinterher sachlich vernünftig bewerte. Aber es muss eine Immobilie sein, wo ich meinen Lebensmittelpunkt begründen möchte. Und nicht nur, wo ich sage, die ist jetzt besonders günstig, ziehe da ein und nach 2 Jahren stelle ich fest, ich fühle mich hier einfach nicht wohl.
Ja. Wie können jetzt denn Käufer einschätzen, wie sich so ein Eigenheim längerfristig wertentwickelt? Also macht es da Sinn, mal zu gucken, ob irgendwelche Baumaßnahmen in der Region geplant sind? Ich weiß nicht, plant Tesla ein neues Werk oder Amazon, was ja den Standort dann nochmal deutlich wertvoller macht? Wird ein neues Bahnnetz angelegt, ein Bahnhof? Also sowas macht wahrscheinlich Sinn, wenn man sich da mit noch auseinandersetzt, oder?
Genau so, genau richtig. Also sowohl positiv als auch negativ, ne? Die neue S-Bahn-Trasse, die dann hinterm Grundstück gelegt wird, entwertet möglicherweise mein Grundstück. Und der neue Arbeitgeber, der 2 Kilometer entfernt ein Werk baut und dann 1.000 neue Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, wird meine Immobilie möglicherweise aufwerten. Da sind wir wieder bei dem Thema der Drittverwendungsfähigkeit, nämlich bei der Frage, wie schaut der Markt auf meine Immobilie, wenn ich sie später mal verkaufen oder vermieten möchte. Da sind das zum Beispiel ganz, ganz wesentliche Kriterien. Für mich selber aber sind es natürlich auch wesentliche Kriterien zu wissen, ist eine Grundschule in der Nähe, wenn ich als Vermieter dorthin gehen möchte, finde ich eine Bushaltestelle zu einer weiterführenden Schule, die möglicherweise in Betracht gezogen werden kann, wie weit ist mein Arbeitsweg. Also alles das spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle und insofern ist dieses Thema Infrastruktur sowohl für mich als auch für denjenigen, der nach mir möglicherweise diese Immobilie nutzen will, eine ganz wichtige Komponente.
Wir kennen ja alle, glaube ich, diese Geschichten von Menschen, die ins Allgäu ziehen und sich dann über Kuhgeläut und Kirchenglocken beschweren. Also da schon Augen auf beim Häuserkauf und sich genau anschauen, wo man sich niederlassen möchte, weil sich da die Welt nicht komplett verändern wird. Gerade bei Familien, die haben ja noch eine ganz andere Verantwortung, sage ich jetzt mal, als jemand, der für sich alleine was sucht oder für sich und seinen Partner oder seine Partnerin. Was haben denn gerade junge Familien für Möglichkeiten, sich abzusichern, wenn da was Unvorhergesehenes passiert?
Ich glaube, sie haben nicht nur die Möglichkeit, sondern eigentlich die Verpflichtung, das zu tun. Denn da gibt es natürlich so einige Komponenten, die passieren können. Also eine Finanzierung ist eigentlich immer auf eine Best-Case-Betrachtung ausgerichtet. Wenn ich als Investor, als junge Familie mir Gedanken darüber mache, ob ich mir ein Häuschen kaufen kann, dann rechne ich im Prinzip mein Einkommen und mein Budget, was ich dafür vielleicht benennen möchte. Und das tue ich eigentlich immer unter einem gewissen Optimalblickwinkel. Ja, ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass wer weiß, was drumherum passiert, das Auto kaputt geht, dass die Waschmaschine kaputt geht und sonst irgendwas, sondern ich gehe davon aus, alles ist fein. Und alle, die wirtschaftlich zu diesem Haushaltseinkommen beitragen, verdienen auch immer genau dieses Geld, damit das funktioniert, mindestens. Es gibt jetzt aber Wechselfälle, die beginnen natürlich bei der Arbeitslosigkeit, können aber über Krankheit, über Berufsunfähigkeit, über sonstige Themen gehen, bis hin zum Tod eines derjenigen, der zum Haushaltseinkommen beiträgt, was die Planung komplett über den Haufen schmeißen kann. Ja. Und da ist es extremst wichtig, im Vorfeld darüber nachzudenken, was ist denn, wenn was passiert, und da mit geeigneten Versicherungsprodukten vorzugreifen, was ehrlicherweise ja auch nicht wahnsinnig teuer ist. Man muss es nur vernünftig integrieren und dazu kann ich nur dringend raten, das im Vorfeld zu tun.
Heißt, du sprichst da jetzt von Lebensversicherungen oder?
Genau, also ich spreche von einer, also es gibt eigentlich ein Mindestprodukt, was immer sein muss, ist eine Risikoversicherung. Ja, die schützt den Darlehensnehmer oder die schützt natürlich nicht den Darlehensnehmer, sondern den Hinterbliebenen des Darlehensnehmers vor wirtschaftlichen Folgen. Wenn der Darlehensnehmer tödlich verunglücken oder krank oder wie auch immer, wenn er ausfallen würde in dieser Hinsicht, dass dann das Darlehen getilgt werden kann. Das heißt, diese Versicherungssumme, die dort gebildet ist, sollte mindestens die Darlehenshöhe umfassen. Kann auch so gestaltet werden, dass sie sogar den Darlehensverlauf umfasst. Das heißt, leicht fallend ist, immer so wie auch eine Restschuld fällt. Und diese Todesfallleistung sollte sinnvollerweise für alle, die zum Haushalt dazu beitragen, vereinbart sein. Also nicht nur für den einen Partner, der möglicherweise zunächst mal das höhere Einkommen nach Hause trägt, sondern auch der andere, der möglicherweise sich um Kinder kümmert, wird, wenn er ausfällt, auch finanziellen Bedarf erzeugen, weil man möglicherweise eine andere Form von Betreuung oder sonst irgendwas finanzieren muss. Also insofern unbedingt diese 20, 30 Euro oder was, die eine Risikoversicherung im Monat kostet, die ist ein Muss, die muss man machen. Das andere, was ich eben meinte, ist auf jeden Fall eine Krankentagegeldabsicherung zu haben, die auch nach dem, die sicherstellt, dass die Raten auch dann bezahlt werden können, wenn man mal länger krank ist. Und das dritte ist die Berufsunfähigkeit, wenn nämlich aus der Krankheit möglicherweise eine Arbeitsunfähigkeit entsteht. Aber das sind im Prinzip Dinge, die müssen sein, um sicherzustellen, dass ich immer meine Raten bezahlen kann.
Also klar, seine eigene Leistung absichern quasi. Genau. Weil man versichert ja sein Auto, man versichert seine Wohnung, aber irgendwie sich selbst ja nur mäßig oftmals.
Ja, weil man natürlich tiefer davon ausgeht, mir passiert nichts und blöderweise passiert es aber jedem, irgendwo jeden Tag irgendeinem und der ist dann froh hoffentlich, wenn er sich vernünftig abgesichert hat.
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe noch eine Frage und zwar sieht man das ja oft in Filmen oder Serien, wenn so ein Schuldenproblem auftaucht, es fällt früher oder später der Satz, ich habe auch schon mein Haus mit einer Hypothek belegt. Was ist eine Hypothek und wie kann ich damit mein Haus belegen?
Also grundsätzlich ist es so, ich habe ja zwei unterschiedliche Rechtsgeschäfte. Auf der einen Seite kaufe ich beispielsweise eine Immobilie oder besitze eine Immobilie und auf der anderen Seite brauche ich möglicherweise Geld. Zum Beispiel, um eine Immobilie zu kaufen, indem ich jetzt zu einem Finanzierer gehe und sage, besorg mir bitte dafür ein Darlehen. Wenn eine Bank dann ein Darlehen rausgibt und sagt, ja, ich unterstütze dich mit 300.000 Euro beim Kauf dieser Immobilie, dann möchte diese Immobilie das nicht nur aufgrund meiner blauen Augen tun, sondern sie möchte auch die Sicherheit haben, wenn ich ausfallen würde oder wenn ich nicht mehr bereit wäre, meine Zinsen und Tilgungsleistungen zu zahlen, dass sie dann den Zugriff hat auf diese Immobilie und im Zweifel sogar die Immobilie verwerten kann. Verwerten heißt im Zweifel vermieten, verwerten heißt im Zweifel zwangsversteigern. Bedeutet also, wenn ich irgendwie ein Darlehen einnehme und dieses einrichte und diese Finanzierungsbelastung nicht dauerhaft verantwortlich trage, dann laufe ich Gefahr, dass eine Bank irgendwann sagt, ich möchte ganz gerne diese Immobilie dem Markt zuführen, um meine Restschulden dadurch bedienen zu können. Ja? So, das ist erstmal das Grundverständnis, was heißt Hypothek, denn dafür trägt sie eine Hypothek ein im Grundbuch und da steht drin, wenn dieses Objekt jemals verkauft wird, ob durch eine Zwangsversteigerung oder in irgendeiner anderen Form, dass dann erst der Darlehensgeber mit seiner noch offenen Restschuld befriedigt werden muss. So, und wenn du jetzt eben gesagt hast, ich habe im Zweifel auch die Möglichkeit, selber eine Hypothek eintragen zu lassen, dann ist es in der Regel die Folge, dass ich jetzt eine Immobilie besitze und ich brauche jetzt für irgendetwas Geld, weil mir die Steuern um die Ohren fliegen, weil ich sonst irgendwo Schulden gemacht habe und ich brauche jetzt mal eben 50.000 Euro, dann kann ich dafür im Zweifel auch eine solche Hypothek nutzen. Das heißt, ich kann zu einer Bank gehen und kann sagen, gebt mir doch bitte 50.000 Euro und dafür trage ich euch eine Hypothek ein oder ich habe vielleicht sogar noch eine im Grundbuch stehen, die trete ich euch dafür gerne ab.
Und wie viele Hypotheken kann ich nutzen? Also wahrscheinlich nur so viele wie...
Also zahlenmäßig ist es eigentlich ehrlicherweise total egal. Die werden aber irgendwann nicht mehr wertig. Mhm. Bedeutet, machen wir mal wieder ein Beispiel. Mein Haus hat einen Wert von 500.000 Euro und unter dem Gesichtspunkt, also der Wert ist das, wofür es heute möglicherweise im Markt gehandelt werden würde. Als Bank stelle ich mir aber noch eine andere Frage. Was ist der sogenannte Beleihungswert? Der Beleihungswert ist der Wert, den ein Banker als nachhaltig jederzeit unter Druck erzielbar sehen würde. Ja, das heißt, er wartet ja nicht ab, ob wir gerade eine gute oder schlechte Phase haben, sondern wenn jetzt er eine solche Immobilie dem Markt zuführen möchte, dann muss er möglicherweise mit einem Wertabschlag rechnen. Das ist der sogenannte Beleihungswert. Und wenn ich jetzt bei dem Beispiel von 500.000 Euro Verkehrswert, vielleicht einen Beleihungswert von 450.000 als Bank festgelegt habe, dann bedeutet das, dass alles das, was an Hypothek über 450.000 Euro liegt, für mich eigentlich nicht mehr werthaltig ist, weil ich ja sage, das ist sowieso nur geschriebenes Papier, weil ich ja eigentlich glaube, bis 450.000 Euro maximal eine Werthaltigkeit in der Immobilie zu finden. Ob das jetzt eine Hypothek ist, 3, 5 oder 7, ist völlig wurscht. Aber desto mehr sogenannte Gläubiger eine Hypothek darauf eintragen würden, desto unwahrscheinlicher ist, dass die irgendwann noch ein Geld davon sehen würden. Weil derjenige, der ganz vorne im Grundbuch eingetragen ist, der also die erste Hypothek hat, Der wird in einer Zwangsversteigerung als erster befriedigt. Dann der zweite, dann der dritte, dann der vierte. Und wenn ich jetzt hier bei einem solchen Objekt 800.000 Euro an Hypotheken drauf hätte, dann könnte man ziemlich sicher sagen, dass diejenigen, die hinten drauf ihre Forderungen durch eine Hypothek abgesichert sehen wollten, wahrscheinlich im Zwangsversteigerungsfall leer ausgehen, weil schon alles weg ist und weil die Immobilie so viel nicht gebracht hat. Deswegen ist es nicht stückmäßig, aber rein zahlenmäßig ein Stück weit begrenzt eigentlich auf die Höhe des Beleihungswertes.
Aber kann ich dann ich gehe dann quasi zu meiner Bank und sage, ich würde hier gerne eine Hypothek für 50.000 Euro drauflegen. Kann ich die dann auch wieder zurückzahlen und bin dann hypothekenfrei? Ja. Weil das ist ja eigentlich das Erstrebenswert, würde ich sagen.
Genau, du kannst sie dann wieder zurückzahlen, damit bist du erstmal schuldenfrei. Hypothekenfrei bist du erst, wenn du dann diese Sicherheit beim Notar wieder löschen lässt.
Ah ja,
also
okay.
Diese Hypothek wird im Grundbuch notariell eingetragen und demzufolge auch notariell ausgetragen, also gelöscht.
Okay.
Und das kannst du dann wieder tun, genau.
Okay.
Genauso kann es aber sein, das ist das, was ich eben mit Abtreibung meinte, dass du zwar deine Schulden zurückgezahlt hast, aber die Grundschuld bleibt noch im Grundbuch stehen. Und zu irgendeinem anderen Zeitpunkt gibt es dann nochmal die Notwendigkeit, dass du wieder Geld brauchst. Und dann kannst du theoretisch diese Grundschuld, die da noch rumdümpelt, wieder aktivieren und könntest sie dann für ein neues Darlehen verwenden. Das ist der Grund, warum viele Grundschulden nicht löschen lassen, wenn eigentlich das Darlehen zurückgeführt ist, sondern einfach drin stehen lassen. Wer weiß, ob man es nochmal braucht.
Das klingt jetzt ja eigentlich nach einer sehr einfachen und unbürokratischen Lösung, um an Geld zu kommen. Wie würdest du das einordnen, wenn es jetzt irgendwo knapp wird?
Es ist nicht einfach und nicht unbürokratisch. Also wenn man an kleineres Geld kommen möchte, also maximal, sage ich mal, 80 bis 100.000 Euro, dann ist ein Ratenkredit die einfachere Lösung, der nicht über eine Immobilie besichert ist. Wenn die Summe größer wird, dann wird man diesen Weg gehen müssen. Der ist deswegen nicht einfach und unbürokratisch, weil es ein normales Hypothekendarlehen bedingt, meine komplette Offenlegung meiner Bonität und eine Vielzahl von Unterlagen, womit ein Banker sich ein sehr konkretes Bild über die Immobilie machen kann, also es für sich selber in eine Wertermittlung führen kann. Das heißt, viele Unterlagen wie Grundrisse, Wohnflächenberechnung, Flurkarte, Grundbuchauszug und sowas, alles gilt es zusammenzutragen. Und dann kann man erst ein Darlehen einrichten. Insofern ist der Weg dahin zumindest ein bisschen aufwendiger.
Okay, also eher erstmal andere Möglichkeiten abschöpfen, wenn es irgendwo mal eng wird.
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wo man hin muss. Aber wenn es eng wird, sicherlich eher den Ratenkredit, ja.
Okay, sehr gut. Und
wenn du langfristig modernisieren möchtest, dann sicherlich eher so eine Hypothekendarlehen.
Langfristig modernisieren im Sinne von, ich brauche eine neue Heizung, ich brauche ein neues Dach oder? Okay, also
genau,
selber,
also
wenn ich...
Genau, ich brauche 100.000 Euro, genau, um die in die Immobilie zu investieren, möchte die langfristig finanzieren. Ein Ratenkredit hat immer eine sehr viel kürzere Zeit und eigentlich ist flexibler, ist auch leichter zu bekommen, aber damit auch schneller zurückzuzahlen.
Okay. Wenn wir jetzt in einer Hochzinsphase sind, wahrscheinlich, ja, auch wenn wir jetzt bei moderaten, was du gesagt hast, 3,5% ungefähr wieder angekommen sind, ist es ja trotzdem noch deutlich höher als noch vor ein paar Jahren. Und ich habe jetzt den Plan gefasst, dass ich ein Eigenheim möchte. Wo schaue ich denn dann am besten? Also einfach irgendwo im Internet oder im Schaufenster von meiner Bank?
Also eigentlich überall, wo irgendwie auch nur ansatzmäßig die interessante Immobilie erstmal auftaucht. Also beim Immobilienmakler im Ort ist immer eine ganz gute Idee, weil der oftmals, also in der Region, wo ich gerne sein möchte, weil der oftmals eben Immobilien natürlich auch gut bündelt und sammelt. Es gibt diverse Online-Plattformen, die wirklich einen guten Job machen, wo man sagen muss, da kann man sehr vieles von dem sehen, was insgesamt in der Region überhaupt verfügbar ist. Ja, natürlich kann ich auch bei der Bank im Schaufenster gucken, aber da bin ich auch wieder beim Makler. Also im Prinzip Makler oder Online-Plattform ist schon das Richtige. Und da gibt es eben sehr einschlägige, gängige Portale, wo man sagen muss, wo eigentlich nahezu jeder Makler auch seine Immobilien trotzdem einstellt.
Okay, um das Ganze jetzt mal so zusammenzufassen, du würdest sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, hohe Zinsen gerade im Moment sind nicht unbedingt ein Grund, nicht zu kaufen, sondern wenn das Gefühl stimmt, wenn man eine Immobilie hat, wenn man eh gerne eine Immobilie erwerben möchte über kurz oder lang und dann kommt das passende Objekt, dann zuschlagen.
Ja, definitiv, weil genau darum geht es. Es geht um die Lebensqualität und es geht nicht darum, wir wissen alle nicht, wo die Reise hingeht und ob du tatsächlich in 2 Jahren, wenn du jetzt zuwarten würdest, in 2 Jahren eine günstigere Immobilie oder ein niedrigeres Zinsniveau hast, ist einfach nicht absehbar. Und insofern würde ich da nicht auf irgendwelche Dinge dieser Art warten. Insbesondere im Selbstnutzerbereich. Im Vermietungsbereich, da würde ich noch ein bisschen kritischer hinschauen, ob die Immobilie wirtschaftlich Sinn macht. Und dazu ist entscheidend, was habe ich auf der einen Seite für einen Invest zu tragen in eine Immobilie und was habe ich auf der anderen Seite für eine Erwartung auf den Ertrag. Das heißt, der Ertrag ist die Miete, der Invest ist der Kaufpreis und die beiden Dinge müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Da bin ich wirtschaftlicher unterwegs, da bin ich nüchterner und emotionsloser unterwegs.
Da prüft man dann auch sehr viel genauer wahrscheinlich, ne? Weil man ja dann nicht in eine Lage geht, in der man perspektivisch gern wohnen würde, sondern was sich halt einfach anbietet.
Genau, du hast eigentlich zwei Faktoren, die du prüfst. Das eine ist, oder mindestens zwei Faktoren. Das eine ist, wer möchte hier nachhaltig mieten und wie sicher finde ich hier nachhaltige Mieter? Also Studentenapartments neben einer Uni gehen immer. Mhm. Ne, 25 Quadratmeter Apartments irgendwo auf dem Land gehen nicht. Ne, so als Beispiel. Also wer will da hin? Was habe ich da für ein Potenzial und wie stabil kann ich dieses Potenzial bewerten? Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich die nüchterne Berechnung, wie viel muss ich ausgeben im Monat, um eine solche Immobilie zu kaufen und wie viel kriege ich an Miete rein und deckt sich das einigermaßen? Also mindestens mal Miete und Zins sollten sich mindestens decken. Wenn die sich nicht decken, ist entweder die Miete zu niedrig oder das Objekt zu teuer. Und da kann man sagen, dazwischen stecken Faktoren. Das heißt, du kannst im Grunde nach sagen, ein Jahresmietwert, also eine angenommene Miete, die das Objekt im Jahr bringt, mal einen Faktor von 18, 19, 20, 21 sollte maximal der Kaufpreis sein. Beispiel, ich habe 10.000 Euro Miete, dann sollte der Kaufpreis sicherlich nicht über 200.000 Euro liegen, dann wird sich das ganze Baby nicht mehr richtig rechnen.
Okay, das ist ja schon mal eine gute Faustformel, die man da jetzt hat.
Genau, damit kann man so ein bisschen einschätzen. Das relativiert sich. Neubau hat natürlich nochmal, da darf der Faktor ein bisschen höher sein. Desto älter die Immobilie, desto eher muss er vielleicht auch mal Faktor 15 oder 16 sein. Aber so als Messrichtung kann man, glaube ich, mit Faktor 18 bis 20 kann man ganz gut kalkulieren.
Wunderbar. Das waren nochmal sehr, sehr viele Infos. Vielen lieben Dank, lieber Jörg. Wenn ihr nochmal genauere Infos braucht zu, wie läuft denn überhaupt so ein Immobilienkauf ab, auf was muss ich denn achten, dann schaut euch gerne die anderen Folgen an. Wir haben da eine How-to-Immobilienkauf-Folge gemacht, die die Anfänge und die Basis gut abklären. Und dann freue ich mich, dass du da warst. Wieder.
Ja, sehr gerne und bin auch gerne wieder dabei.
Würde mich freuen. Vielen Dank. Mir da draußen, macht's gut. Bis dann. Tschüss.